findet sich bei Markus im 8. Kapitel. Da heißt es: Und er rief das Volk und seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Doch wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Liebe Gemeinde, ei was du, Rotkopf, sagte der Esel zum Hahn, zieh mit uns fort, wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Die Gebrüder Grimm haben uns diese Geschichte aufgeschrieben. Der Esel, der Hund, die Katze, der Hahn, sie sind alt und unnütz geworden und nun sollen sie getötet werden. Die Besitzer haben nichts mehr von ihnen. Deshalb machen sie sich auf den Weg. Aufbrechen, ausbrechen, das ist die letzte Chance für die, deren Leben gefährdet ist. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Ich vermute, dass solche Gedanken Menschen in Syrien, in Nigeria, in Somalia, im Irak, im Kosovo, in Afghanistan und in vielen anderen Ländern dieser Welt durch den Kopf gehen, wenn sie sich auf den Weg machen, durch Wüsten und Steppen, über Grenzen und Meere, bedroht von den Grenzern, geplündert von den Schleppern, auf nach Europa, auf in Länder, in denen man einigermaßen friedlich leben kann, in denen die Kinder eine Zukunft haben. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Aufbrechen, ein Wagnis auf sich nehmen. Auch bei uns tun das ja immer wieder Leute, die ihr altes Leben aufgeben, vielleicht auswandern, den Job hinschmeißen, mal aussteigen. Ich lebe nur einmal, ein einziges Mal und vielleicht gewinne ich ja, was ich halb hoffnungsvoll und vielleicht auch manchmal halb hoffnungslos suche. Vielleicht gewinne ich das, was ich suche, gerade dann, wenn ich viel aufgebe, wenn ich etwas verliere. Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen und sie gingen alle viere fort. Zweimal hat Jesus aus Nazareth alles gewagt, um sein Leben zu finden. Zunächst hat er sein Elternhaus und sein Heimatdorf verlassen und er ist zu Johannes dem Täufer gegangen, hat sich dem angeschlossen. Aber bald hat er sich, so kann man das aus den Schriften rekonstruieren, vermutlich aus den Fangnetzen dieser Büßergemeinschaft gelöst. Und er ist dann noch einmal aufgebrochen, nun allerdings mit dem Ergebnis, dass er selber mit einem wahnsinnigen Anspruch an die Öffentlichkeit tritt. Im Predigttext klingt dieser Anspruch an, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Doch wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Wir wissen sehr wenig und eigentlich gar nichts über die inneren und äußeren Vorgänge, die sich in diesen Worten niedergeschlagen haben. Aber die Fragen drängen sich doch eigentlich auf. Was muss dieser Mann eigentlich erlebt haben, dass er so etwas sagen kann? Woher gewinnt er die Überzeugung, dass mit seiner Person etwas wirklich Neues passiert? Etwas, was die Geschichte des erwählten Gottesvolkes völlig verändern soll. Und was müssen das für Menschen gewesen sein, die sich ihm angeschlossen haben, die alles aufgaben für eine ziemlich vage Hoffnung? Das lang ersehnte Reich sei nun endlich im Anbruch. Wie aussichtslos muss vielleicht ihre Lage gewesen sein, dass sie sich einem Handwerksburschen aus Nazareth anschlossen und hofften, bei ihm alles zu finden. Und was haben auch die gelitten, die nicht mitziehen wollten und konnten? Die Eltern, die Frauen, die Kinder, da steht denn da immer so, die ließen alles stehen und liegen und gingen weg. Aber es blieben ja auch Leute da. Von den Angehörigen Jesu ist eine ganz nachvollziehbare Reaktion überliefert. Da heißt es, und als die Seinen hörten, Markus 3, Vers 20 folgende, machten sie sich auf den Weg und wollten sich seiner bemächtigen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. In den Krisenzeiten tauchen Propheten und Messiasgestalten auf, denen, die auf der Suche sind, verheißen sie viel. Sinn und Frieden, Glück und Erfüllung, mit riesigen Versprechungen treten sie auf, aber auch mit strengen Forderungen locken sie Jugendliche mit ihren Träumen vom wahren Leben, gescheiterte Existenzen, die es noch einmal versuchen wollen, sie bilden meistens die Anhängerschaft. Politische und religiöse Rattenfänger leben davon, dass Menschen aus Abenteuerlust und Verzweiflung bereit sind, alles zu opfern, um das eigentliche, das vermeintlich wahre Leben zu finden. Wir erleben das gerade mit Abu Bakr al-Baghdadi, dem Anführer der IS, dem Islamischen Staat, dem es ja auch bei uns gelingt, für seine Terrororganisation meist junge Menschen als Sympathisanten und sogar als todbringende Kämpfer zu gewinnen. Wir kennen das von mehr oder weniger bekannten Sektenpredigern wie Bhagwan, der sich seit einiger Zeit Osho nennt, von Ron Hubbard, der Tausende, auch prominente Menschen mit seiner Scientology-Sekte angelockt hat, oder von Helmut Bauer, der mit seiner Sekte Wort und Geist jüngst im Bayerischen Waldquartier bezogen hat. Ist Jesus von Nazareth vielleicht auch so ein Rattenfänger gewesen? Sein Erfolg, auch der seiner Bewegung, die ja bis heute anhält, sollte uns nicht verleiten, diese Frage rein rhetorisch zu hören. In seinen Anfängen war das Christentum ja nichts anderes als eine jüdische Sekte und die hielt man für gefährlich und die wurde verboten. Und eine nun fast 2000-jährige Kirchengeschichte können das Erstaunen doch nur steigern. Wie konnte es nur zugehen, dass dieser Mann, als er seine Familie verließ, damit begann, den ganzen Erdball für sich zu gewinnen? Was haben denn all die Menschen, die sich 2000 Jahre lang an ihn verloren haben, bei ihm gefunden? Eine Antwort könnte heißen, gewirkt hat vielleicht gerade die Radikalität, vielleicht sogar die Absurdität seines Anspruches. Hier trat einer auf, der alles in Frage stellte, alle Werte seiner Zeit in Frage stellte. Er spricht dann von Mose und dem Gesetz. Und gerade das Unerhörte dieser Behauptung hat viele fasziniert, aber das scheint durchaus sonst auch zu den Möglichkeiten von anderen Rattenfängern zu gehören, dass sie Gesandte der Vorsehung sein wollen, wir erinnern uns, oder Träger göttlicher Offenbarung. Ein anderer Gesichtspunkt hebt Jesus aus diesem zwielichtigen Kreis nicht heraus. Er ist nicht nur mit seinem unwahrscheinlichen Selbstbewusstsein aufgetreten, er hat seinen Anhängern auch unglaublich viel versprochen. Im Predigtext heißt es, wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird das richtige Leben, muss man so geradezu sagen, erst erhalten. Ja, hier war die große Chance für die Opfer der damaligen Zeit. Hier war neue Hoffnung für die, die mit ihrem Leben nicht fertig wurden. Wer nichts mehr zu verlieren hat, der konnte hier alles gewinnen. Und also sind sie ihm nachgelaufen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Die mühseligen und Beladenen, die Suchenden, die Hoffnungslosen folgen dem Lockruf derer, die viel behaupten und viel versprechen. Gibt es denn nun irgendetwas bei diesem Jesus von Nazareth, das man nicht woanders auch finden kann? Etwas, das es nur bei ihm gibt und das uns wirklich dabei hilft, das wahre Leben zu gewinnen? Allerdings, obwohl der Mann aus Nazareth mit all seinen guten Worten und Taten eines schmählichen Todes gestorben ist, er wäre wohl längst vergessen, wenn seine enttäuschten Anhänger nach seinem Tod nicht etwas Merkwürdiges erlebt hätten. Oder wenn sie nicht eine fantastische Idee gehabt hätten. Oder auch, wenn ihnen nicht gerade nach seinem Ende das Entscheidende klar geworden wäre. Man kann es auch so ausdrücken, als sie ihn endgültig verloren hatten, da haben sie ihn endgültig für alle Zeit und Ewigkeit gewonnen. Als mit seinem Tod ihre letzte Hoffnung zerbrochen war, da tauchte in ihren Träumen und Visionen eine neue Hoffnung auf. Es gibt etwas Besseres als den Tod. Und die, die aufgebrochen waren, voller Abenteuerlust und Verzweiflung, holen nun im Zeichen des Kreuzes alle Not und alles Leiden und alle Erbärmlichkeit in die Kraft menschlich-übermenschlicher Hoffnung hinein. Das Kreuz ist der Sieg, das Leiden hat Sinn, das Ende ist Anfang. Und nun war auch klar, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben verliert, der findet es jetzt erst richtig. Es hat religionsgeschichtlich, glaube ich, lange gedauert, bis das so sich durchsetzen konnte. Das Kreuz ist das Heil. Wenn man mal so spekuliert und sagen würde, Jesus wäre 1000 Jahre davor gestorben, im Jerusalem Davids etwa, vermutlich, vielleicht jedenfalls, wäre sein Sterben sinnlos gewesen. Gott wurde damals im wirtschaftlichen Segen erfahren, auch im politischen Erfolg und darin, dass man möglichst viele Nachkommen in die Welt setzte. Es hat dann eine lange Leidensgeschichte dieses Volkes gebraucht, das aus einem Großreich zu einer römischen Kolonie wurde und sich dann die Fragen stellte, womit haben wir unsere Niederlage verdient, wodurch haben wir unser Leiden verschuldet, bis man endlich verstehen konnte, Gott begegnet uns gerade auch im Leid. In einer leidenden Menschheit erhielt das Leiden nun endlich einen Sinn, wenn schon nicht Brot, wenn schon nicht Gesundheit, wenn schon nicht Glück, wenigstens das konnten die mühseligen und Beladenen hier finden. Das Leiden, unser Leiden, hat tatsächlich Sinn. Allerdings geht von solch einer Überlegung auch eine merkwürdige Verführungskraft aus. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Darauf haben die gehofft, die im Zirkus von Rom von den Löwen zerfleischt wurden. Darauf haben die gehofft, die sich in den Kreuzzügen abenteuerlich und fromm auf den Weg gemacht haben und dabei untergegangen sind. Und auch die, die sich quälen und strafen und ihr Leben opfern bis zum heutigen Tag. Und auch wir hoffen ja darauf, wir, die wir uns mit der Sache Jesu doch befreundet haben, wir hoffen darauf, dass er kommen wird. Haben wir nun gewonnen? Haben wir verloren? Werden wir dieses Leben finden? Ei was, du Rotkopf, sagte der Esel zum Hahn, zieh mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Ich habe ein Leben. Ich lebe nur einmal, ein einziges Mal. Und ich muss herauszufinden versuchen, warum verliere ich mein Leben? Wie gewinne ich es? Wie kann ich es finden? Sicher ist, ich werde nie etwas gewinnen, wenn ich nicht auch etwas wage. Sicher ist auch, ich kann, wenn ich alles wage, auch alles verlieren. Wir sollen das Leiden sicherlich nicht suchen. Das wäre lebensfeindlicher Masochismus. Das Leiden ist ein gefährliches Lebensprinzip, wenn man es sich selbst verordnet. Und es ist geradezu zynisch, wenn wir es anderen Leuten zuschreiben, sagen, die leiden, das ist doch was Tolles. Aber auf mich, und ich denke, das gilt für jeden unter uns, auf jeden unter uns kommt irgendwann Leiden zu. Nein, nicht nur die anderen leiden, die Unterdrückten und Hungernden und Verfolgten, die Außenseiter. Ich leide mehr oder weniger da oder dort. Und für das Leiden gibt es ja sehr viele unterschiedliche Gründe. Ursachen und manchmal auch Schuldige. Ein Teil unseres Leidens ist sicherlich hausgemacht. Und für diesen Teil gilt, wir sind als Christen dazu aufgerufen, dass soweit wir es denn können, dieses Leiden in der Welt zu verringern. Also, wenn es irgend möglich ist, den Hunger in der Welt in den Griff zu bekommen, die Armut zu mildern, Frieden zu stiften, auf den wir doch alle hoffen, auch jetzt der Ukraine zum Beispiel. Aber selbst wenn das gelingt, so gilt doch auch, ein Rest Leiden wird immer bleiben. Das Stück Leiden, das zu meinem Leben dazugehört, so unabweisbar wie die Tatsache, dass ich geboren bin, dass ich atme und dass ich irgendwann mal sterben werde. Das Leiden als Teil meines Lebens, mein Kreuz, meine Unvollkommenheit, meine Verluste, meine Grenze, auch meine Verzweiflung und mein Wunsch nach Erlösung. Wir sollen das Leiden nicht suchen, aber dieses Leiden, das zu unserem Leben dazugehört, das sollen wir annehmen. Wer leidensscheu und bequem mit Glück und Lustgewinn um jeden Preis die Welt gewinnen will, verliert und verspielt die großen Möglichkeiten des Lebens. Wer vom Lebensgesetz Christi aber Leidensfähigkeit, Selbsthingabe und Opferbereitschaft lernt, der gewinnt Leben für sich und auch für andere. Da erfüllt sich Leben, da wird sogar neues Leben möglich. Ich lebe nur einmal, ich werde gewinnen, ich werde verlieren. Das Kreuz Jesu versichert alles, Gewinn und Verlust, Leben und Tod. Alles ist eingebettet in die Geschichte Gottes mit mir. Alles ist umfangen von seiner Gnade, die aller Welt gilt und die keine Grenzen kennt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre uns in unserem Fühlen, Denken und Handeln. In Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder. Amen.